Hallo, liebe Nicola.
Hallo, liebe Lisa.
Wir nehmen schon die 6. Folge auf.
Ja, irre.
Unglaublich. Wie geht's dir?
Ich sitze gerade in Beirut, was ungewöhnlich kalt ist für diese Jahreszeit, und ich friere schon mehrere Tage hintereinander weg durch und dementsprechend K.O. bin ich. Aber es gibt mir gerade mega Energie, mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Also danke dafür. Erzähl mir was von dir. Wo bist du?
Ich bin in Berlin. Ich pendel aber auch gerade, weil ich jetzt bald wieder anfange zu drehen. Und wir nicht in Deutschland drehen. Ich darf den Drehort noch nicht verraten. Aber genau, ich bin jetzt ein paar Tage wieder hier. Und habe in deinen Storys auch gesehen, dass funktioniert eure Heizung nicht?
Es gibt keine.
Ah, okay.
Also ich glaube, die meisten Häuser in Beirut sind nicht so gebaut, dass es Heizungen gibt. Es gibt eigentlich überall Klimaanlagen, die man auch auf warm stellen kann. Aber es gibt ja meistens keinen Strom, also kann man das eh komplett vergessen. Und dann ist es einfach in den Häusern so warm wie draußen. Und das bedeutet so, dass man, wir hatten jetzt quasi jeden Tag, ich würde sagen, um die 8 Grad. Aber das klingt halt nicht so kalt, also
uns lachen
immer alle aus und sagen, ihr kommt doch aus Österreich, da ist es doch viel kälter. Ja, aber nicht den ganzen Tag und auch nicht die ganze Nacht. Also ich schlafe ja nicht bei 8 Grad und ich gehe ja nicht rein ins Café, wo ich jetzt gerade sitze, und dort hat es auch 8 Grad.
Ja.
Das haut mir ziemlich meinen Körper zusammen. Aber
das verstehe ich vollkommen.
Da merkt man wieder, wie verweichlicht man eigentlich ist.
Ja. Nee, aber ich bin auch bei, was Temperaturen angeht, super empfindlich. Aber ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, damit ihr das versteht, wir sitzen dieses Mal nicht zusammen, sitzen aber trotzdem beim Kaffee irgendwie zusammen über die Kamera. Ich sehe Nicola sieht mich, und wir machen es jetzt mal digital. Einmal aus Berlin und einmal aus Beirut die Schalte.
Mit arabischem Kaffee. Und was trinkst du?
Ich trinke tatsächlich gerade einen Woman's Health Tea. Aber erzähl doch mal kurz, was hast du für einen Film mitgebracht?
Ich habe diesmal eine Serie mitgebracht, die ich die letzten 2 Monate ungefähr ziemlich gebinged habe. Und die heißt Couples Therapy. Das ist eine Doku-Serie, von der ich maßlos begeistert bin und es nicht erwarten kann, dir mehr darüber zu erzählen.
Ja, ich bin richtig gespannt, ehrlich.
Und du?
Ehrlich gesagt. Ich habe einen Film mitgebracht von Christian Schwocho. Je suis Karl ist jetzt gerade bei Netflix vor 2-3 Tagen gestartet. Und wir hatten ja telefoniert alle miteinander und haben überlegt, okay, wie immer, was stellt wer vor, und dann bin ich über diesen Film gestolpert und war so, okay, das ist klar, dass ich über den reden werde, weil mich die ersten Minuten so umgehauen haben, dass ich dir davon berichten wollte und den ZuhörerInnen auch. Der ist ja letztes Jahr auf der Berlinale gelaufen, und da wollte ich dich auch fragen, hast du den gesehen?
Ich war letztes Jahr leider nicht auf der Berlinale, weil ja vieles ausgefallen ist durch Corona und dann diese Sommerberlinale war. Und da habe ich leider gerade gedreht und konnte nicht hingehen. Aber warst du?
Nee, ich habe ihn nämlich auch nicht auf der Berlinale gesehen. Ich habe ihn dann auch nicht in den Kinos gesehen, sondern halt jetzt erst vor so 3-4 Tagen auf Netflix. Und war so sehr, also der hat mich irgendwie direkt mitgerissen, der Anfang. Und ich oute mich jetzt direkt auch schon als großer Luna Wedler-Fan, die jede Rolle, finde ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, aber
bitte sag mir mehr über sie.
Die spielt jede Rolle mit so einer unfassbaren Ehrlichkeit und Natürlichkeit. Also das ist wirklich, ich bewundere sie so sehr dafür, weil es so aussieht, als würde sie alles mit so einer also du glaubst dir einfach alles immer. Und ich habe sie zum ersten Mal, ich glaube 2018, bei der Premiere in Berlin zu Das schönste Mädchen. Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Der Film hieß, glaube ich, Das schönste Mädchen. Gesehen, und Das schönste Mädchen der Welt, so hieß der Film. Und bin seitdem riesiger Fan. Also riesiges Fangirl. Und in Je suis Kyle um die junge Maxi, die von ihr vom Paris-Besuch ihrer Oma wieder nach Berlin zurückkehrt und dort von ihrem Vater abgeholt wird. Und man wird so als Zuschauerin in so eine heile Welt eingeführt. Also die Familie lebt in Berlin-Friedrichshain und es gibt Zwillingsbrüder und alle sind so total liebevoll miteinander. Und Maxi, die wie gesagt von Luna Wedler spielt, ist halt so ein Teenager, der irgendwie keinen Bock hatte, wieder nach Hause zu kommen und lieber noch länger in Paris sein wollte. Und dann wird dieses Familienidyll so ganz abrupt und brutal zerrissen, nachdem eine Bombe im Haus der oder in der Wohnung der Familie explodiert. Und zwar hat der Vater ein Paket angenommen, was eigentlich für eine Nachbarin adressiert war, und verlässt kurz darauf die Wohnung und wird von einer Druckwelle, also von einer Explosionswelle erfasst, und man sieht komplette Zerstörung um ihn herum. Und der Vater wird von Milan Peschel gespielt, auch ganz toller Schauspieler. Man sieht ihn dann total betäubt, wie er von zwei Ermittlerinnen befragt wird, wie es zu dieser Explosion kam und an was er sich noch erinnern kann. Und dann kommt plötzlich seine Tochter ins Krankenhaus herein, ins Krankenzimmer herein, und er ist total überwältigt, weil er dachte, dass sie auch bei diesem Attentat gestorben ist. Alleine da, in diesem Moment, erfährt Maxi, dass ihre Mutter gestorben ist und die zwei Zwillingsbrüder, und sie spielt das mit so einer unfassbaren Wut und sie schreit so diese Trauer so raus, und das ist im Vergleich zu ihrem Vater, der ganz betäubt da sitzt und total überfordert ist mit der Situation und mit sich auch und über den ganzen Film dann auch immer wieder verdroht, irgendwie total das Gleichgewicht zu verlieren. Und sie wiederum läuft dann einem sehr charmanten jungen Mann in die Arme, gespielt von Janis Niebüner, Karl heißt er, und der lädt sie dann zur Summer Academy nach Prag ein. Und das stellt sich dann heraus, ist ein Studentenevent für junge Menschen, die ein neues Europa wollen. Also alle sehr hip und tätowiert und irgendwie Multikulti, und man hat so das Gefühl, man kommt da so jetzt in so eine Akademikerwelt rein, die irgendwie für was steht. Also die stellen sich auch ganz breit auf, sie wollen für Feminismus kämpfen und für Umweltschutz und für Lokalität und dass ihr Europa soll wieder groß werden. Und Maxi findet dann relativ schnell Halt dort und bekommt gar nicht so richtig mit, dass sie sich in einer neuen rechten Bewegung befindet. Also Karl ist der Anführer, oder Anführer ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber Karl ist mit einer der Köpfe dieser Organisation, die sich Regeneration nennt und die ganz klar gegen Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und aus Afrika hetzt. Und Maxi dann auch relativ schnell davon überzeugt, dass sie sich anschließen muss und dass sie auch über ihren Vorfall sprechen muss, weil dann die Presse, die deutsche Presse sagt, verurteilt dieses Attentat sehr schnell als islamistisch motiviert. Also sie sagen halt, ja, das muss irgendwie jemand gewesen sein, der ein Attentat verübt hat.
Das ist aber nicht geklärt in dem Film, das bleibt offen, oder?
Ja, nee, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen kann ich das an der Stelle jetzt gerade nicht sagen, aber die ZuschauerInnen kriegen relativ schnell eine Information, die Maxi bis zum Schluss eigentlich verborgen bleibt. Und Maxi verliebt sich dann auch in Karl, und das Tolle ist, Janis Niebüner spielt das mit so einer unfassbaren, also der ist so unfassbar charismatisch und intelligent und so, also so ein ganz schmaler Tanz auf Messers Scheide so, und man wird auch als Zuschauerin, hat man so das Gefühl, man wüsste jetzt gar nicht genau, wenn man sich selbst in dieser Situation befinden würde, in der Maxi sich befindet, ob man das so mitbekommen würde. Aber es ist halt einfach runtergebrochen. Es sind halt Rechte. Ansichten, es sind Rechte, Ziele, die sie verfolgen und das, was daran
in einer schönen Verpackung.
Genau, das, was daran einfach so gefährlich ist, ist halt, dass es halt nicht mehr Rechtsradikale sind oder Rechtsextreme, die halt in Bomberjacken, Springerstiefeln und Glatze daherkommen, sondern es sind halt Akademiker, die irgendwie die Politiker, Mediziner und Richter der Zukunft stellen. Und an der Stelle möchte ich auch gar noch nicht so viel weiter erzählen, aber diese ganze Reise zieht sie dann auch so durch Europa, sodass man gar nicht auch sagen kann, okay, das ist jetzt nur ein Teil von, das ist jetzt Deutschland irgendwo, wo diese, sondern diese ganze Organisation operiert durch ganz Europa hindurch. Und
man sieht aber auch ganz Europa im Film, also das ist eine richtige
Reise. Genau, also von Berlin geht es nach Prag und von Prag dann auch nach Paris und von Paris nach Straßburg und überall hat diese Gruppierung schon Anhänger und die sind so unfassbar radikal und so, also wenn du Janis siehst, beziehungsweise wenn du Karl beobachtest im Film, dann denkst du dir, Gott, was ist das für ein Fanatiker, der ist einfach krank, das ist einfach so. Und die besprechen dann auch ihre Pläne untereinander und das ist auch vollkommen fernab von Gut und Böse irgendwie und dann tritt aber Maxi wieder ins Bild und dann sind alle wieder so ganz nahbar und es ist die ganze Zeit.
Also er hat viele Ambivalenzen.
Genau, es ist unfassbar, also es ist nicht schwarz und weiß so. Und das war auch das, also mich hat einerseits dieses unfassbare Talent wieder umgehauen von Janis und von Luna und auch von Milan Pesce, aber auch diese Gefährlichkeit und diese Ehrlichkeit, die dieser Film hat, weil es zeigt halt nicht die Zukunft oder es zeigt nicht den Rechtsradikalismus in der Zukunft, sondern es ist halt genau das, was es eigentlich ja auch schon gibt.
Ja, ich wollte es schon sagen.
Und ja, da finde ich, hat sowohl, also Regie Christian Schwocho, ich meine, den kennt man auch, als auch Drehbuch Thomas Wendrich, die arbeiten ja auch relativ häufig miteinander, haben da echt meiner Meinung nach einen sehr guten Film gebracht, der aber, das muss ich auch sagen, so ein bisschen in der Mitte ein bisschen schwächer wird und gegen Ende, aber nichtsdestotrotz die Botschaft und das, was er transportieren soll, das kommt durch und ich war einfach sehr schockiert und mir ging es zum ersten Mal seit langem wieder so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann den Film nicht an einem Stück gucken, weil er zu viel für mich ist.
Das scheint aber auch irgendwie, also du sagst, es ist jetzt bei dir das erste Mal seit längerem, aber ich habe das auch schon jetzt gesagt, das scheint auch irgendwie ein Ding zu sein.
Ja.
Dass wir uns Themen oder Filme aussuchen, die natürlich so in einem arbeiten und so viel in einem auslösen, dass das nicht einfach nur so wegzugucken ist.
Ja, aber ich glaube auch, weil man diesen Schmerz, den Luna erfährt, also nicht Luna erfährt, aber den Maxi erfährt, den zeigt Luna an so einer Wahrhaftigkeit, das ist wirklich ganz, also es ist schmerzhaft einfach, das mit anzusehen. Und es ist auch schmerzhaft, das zu sehen, wie sich das Verhältnis dann zwischen Tochter und Vater so, wie das unter diesem Schicksalsschlag so dolle leidet und wie dann so eine Schwäche ausgenutzt wird. Und ich meine, das ist ja genau das, wie rechtsradikale Gruppierungen agieren. Also es ist ja wirklich so, dass die teilweise Leute über längeren Zeitraum beobachten und dann, der geht zum Fußball. Das heißt, Fußball, dann greifen wir den irgendwann mal bei einem Fußballspiel ab und dann über so. Also das ist ja so intelligent teilweise. Und auch dieses so, dass Feminismus dann dafür missbraucht wird und Umweltschutz, das ist ja auch nichts Neues. Also das ist ja das hat ja damals schon die NSDAP gemacht, dass die ganz große Umweltschützer waren und so versucht haben, noch die Letzten irgendwie, die Zweifel haben, auch über diese Schiene dann irgendwie noch so reinzubekommen.
Also ich meine, ich wohne ja in Wien normalerweise, wenn ich nicht in Beirut bin. Und wir haben ja immer wieder wirklich sehr rechtsradikale Regierungsparteien.
Ja.
Die sich natürlich allen anderen Themen auch annehmen und damit sehr Mitte werden, was absurd mhm. ist. Und
ja, das ist wie die AfD
sehr, sehr gefährlich.
In Deutschland.
Ja, genau.
Ja, also Gott, jetzt werden wir aber auch super politisch, aber es ist natürlich auch, wir nehmen jetzt auch in Zeiten, das hatten wir ja zu unserer Veröffentlichung auch gesagt, wir nehmen jetzt natürlich auch in Zeiten auf, die gerade auch sehr politisch sind und sehr
ja.
Schwierig.
Ich finde es spannend, ich kannte deinen Film nicht und ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall angucken. Ich habe auch hier, wenn ich dann Strom und Internet habe in Beirut, auch immer Lust, Filme zu gucken, weil ich selber gerade an einem arbeite und mir das manchmal hilft.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es sogar Parallelitäten, weil wir hier so ein bisschen den Beirut-Blast, also die Explosion, die es in Beirut gab, 2020 aufarbeiten und wie die Gesellschaft im Nachhinein damit umgeht. Und natürlich, das kann Nährboden sein, auf denen alles Mögliche fallen kann.
Mhm. Aber sag mal, hast du eine Neuerscheinung mitgebracht oder habe ich jetzt dieses Mal die Neuerscheinung mitgebracht? Oder hast du?
Wir beide. Also meine, ich habe diesmal was, also wir sind, glaube ich, sehr unrelated.
Ja.
Oft versuchen wir einen gemeinsamen Nenner zu finden, diesmal nicht. also ich habe eine Serie, eine Neuerscheinung, dahingehend, die erste Staffel ist rausgekommen 2019 und die zweite Staffel ist rausgekommen 2021, also vor kürzerem. Und es ist eben eine Doku-Serie, die Couples Therapy heißt, also Paartherapie. Und ja, ich bin ganz verliebt. weil es etwas schafft, was, finde ich, Dokus schaffen sollten, im besten Falle, dass man in Momenten anwesend sein darf und die Kamera total vergessen darf, die wahnsinnig aufschlussreich und intim sind und besser als gescriptet sind, einfach. Also
Aber ist es tatsächlich eine richtige Doku, also Doku-Doku, oder ist es schon auch so...
Doku-Doku.
Okay.
Also, okay, um es mal kurz zu pitchen, sind in der ersten Staffel 4 Paare, in der zweiten Staffel 3 Paare, die wirklich einfach mit ihrer Beziehung in eine Paartherapie gehen, bei einer ganz, ganz, ganz tollen Paartherapeutin, in die ich voll verknallt bin, zu der ich wahnsinnig gerne mal gehen würde.
Okay, also das wird jetzt auch auf jeden Fall, diese Folge hat den gemeinsamen Nenner, dass wir Fans von Frauen
also,
sind.
Also sie ist eine Frau im mittleren Alter, und so, aber sie ist einfach so schlau und verhält sich so einfühlsam und ich lerne so viel von ihr. Also ich major crush auf diese Frau. Sie heißt Dr. Urna Guralnik, sorry. Also, Urna, bitte nimm es mir nicht übel, dass ich deinen Namen gerade gebutschert habe. In der Doku sagen immer alle nur Urna zu ihr.
Mhm.
Und sie ist eben Psychotherapeutin in New York. Das Ganze spielt eben in Amerika. Und diese Paare gehen in New York zu ihr in ihre Praxis und durchlaufen diese Paartherapie über 20 Wochen. Und es wird mitgefilmt, aber die haben das ziemlich cool organisiert. Ich glaube, in Wahrheit, sie haben ihr Büro nachgebaut in einem Studio. Ich habe dann gelesen, sie haben wirklich die Bücher dahingestellt, wo bei ihr die Bücher stehen und die Abstände zwischen Sitzen und Couch und so, damit das alles so authentisch wie möglich ist. Aber sie haben eben rundherum so Einwegspiegel versteckt, hinter denen dann die Kameras sind. Also das Paar, was dann in die Therapie geht, nimmt diese Kameras und diesen Drehprozess überhaupt nicht wahr. Kann das total vergessen und sich da total reinfallen lassen. Es gibt natürlich das große Agreement, dass das gefilmt wird. Die sind auch gesucht und gefunden worden. Da gab es im Vorhinein einen Castingprozess.
Ja.
Und ab dann lassen die sich halt 100% in die Karten gucken. Und ich muss sagen, also Hut ab, dass das überhaupt irgendjemand macht. Ich glaube, nach der ersten Staffel ist es vielleicht leichter, weil die so toll geworden ist und auch so tolle Kritiken bekommen hat und man gemerkt hat, wie sensibel da mit dem Thema umgegangen wird. Und es ist eben überhaupt nicht Reality-TV, so wie man es jetzt kennen würde. Es ist jetzt nicht Love is Blind oder so, sondern es ist wirklich ganz respektvolle Paartherapie. Deswegen, ich nehme mal an, die zweite Staffel war schon leichter zu produzieren und die dritte Staffel ist jetzt gerade in der Mache. Also wir kriegen 2022 noch eine dritte Staffel. Aber trotzdem, also Du sitzt da mit deinem Partner und erzählst von deinen traumatischsten Erlebnissen und lässt dich dabei filmen und aufnehmen und vertraust den Leuten, dass sie im Schnitt Gespür zeigen und dich da nicht blöd vorführen.
Ja.
Und irgendwie zu einem Antagonisten machen, weil das ist auch so. Weil also ich habe mich auch beim Gucken beobachtet und ich habe das auch mit meinem Partner zusammen geguckt und dann redet man, kann man auch toll hinterher drüber reden. Ja. So dass man natürlich auch changiert, mit wem man jetzt mitgeht und wem man auch gerade einfach scheiße findet.
Ja.
Und da ist es dann auch wichtig, finde ich, als Filmemacher, da niemanden so ins Eck zu stellen und niemanden durchgängig zum Buhmann oder Buhfrau zu machen.
Ja. Welches Ziel verfolgt diese Dokumentation? Also ist das von der Therapeutin eine Idee, um quasi Einblicke zu geben in das Innenleben von Beziehungen? Oder soll es so ein bisschen entstigmatisieren auch? Oder,
ja, tolle Frage. Es war nicht ihre Idee, es war die Idee des Regisseurs, der aber anscheinend zwei Eltern hat, die Therapeuten sind und der damit groß geworden ist und der, glaube ich, viel davon einfach erlebt hat, gehört hat, gesehen hat und dann gerne wollte, dass man da mal reingucken kann, so wie das wirklich ist. Und wir kennen das, glaube ich, viel aus Filmen, das wird ja gerne verwendet, jemand sitzt beim Therapeuten. Aber es ist halt immer wahnsinnig dramatisiert und hingeschrieben.
Mhm.
Und in echt verhalten sich Menschen eben anders. Und das finde ich das Tolle an der Serie, die verhalten sich fast spannender. Weil es noch mal mehr Wendungen gibt und Dinge nicht so deutlich sind. Und man noch mehr klebt, um zu verstehen, wie bist du so geworden, wie du geworden bist. Und es, also du kennst es sicher vom Schauspiel.
Ich habe ganz viele Fragen an dich jetzt gerade.
Man sagt ja immer beim Schauspielen so, das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie das, was du fühlst, direkt zu veräußern oder direkt zu sagen, weil das macht kein normaler Mensch.
Ja.
Also,
nee, genau. Ja, klar, du brauchst Zeit, um das zu denken. Das denke ich immer so, wenn Leute so Todesnachrichten im Film bekommen, dass sie sofort so anfangen zu...
Ja, so ist man nicht, ne?
Also sind natürlich nicht alle, aber es gibt halt gefühlt nur eine Art, das zu zeigen, weil der Zuschauer natürlich mitgenommen werden muss und die Zuschauerin. Aber okay. Aber ganz kurz, also es sind vier Paare.
Mhm.
Und beginnen die eine Paartherapie oder sind die schon in dem Prozess von Paartherapien? Und wie ist das aufgebaut pro Folge? Also werden dann immer... wird dann immer nur ein Paar gezeigt oder sind es mehrere Paare pro Folge?
Also wir beginnen mit ihnen die Therapie. Das ist auch toll, einfach als Zuschauer. Ich hatte schon das Gefühl, sie haben so ein bisschen den Disclaimer rausgegeben, natürlich, das soll nicht Therapie ersetzen. Und jeder, der Therapie braucht, soll sich bitte Hilfe suchen.
Ja.
Aber für mich war es schon so Therapie-light, weil ich mit denen das beginne. Und in der ersten Staffel diesen vier Paaren zuschauen kann, die wunderbar divers gecastet sind. Also es gibt Transsexuelle, es gibt eben ein transsexuell lesbisches Paar, ein farbiges, also ein schwarzes Paar. Ich glaube, ich verwechsel gerade die Staffeln. Es gibt dann später noch ein jüdisches Paar, zwei Schwule. Also es gibt so alles.
Ja.
Und man findet immer irgendjemanden, mit dem man andocken kann, habe ich das Gefühl. Ja, du beginnst mit denen die Therapie. Und dann kannst du pro Folge immer reingucken, wo die gerade stehen.
Ja.
Also es ist natürlich runtergekocht. Die haben 20 Wochen Therapie gehabt, jeweils eine Stunde pro Woche. Und wir sehen dann in Summe 9 Stunden, also 9 Folgen.
Ja.
Das heißt, man sieht wahrscheinlich immer so das Highlight aus der jeweiligen Sitzung und manche Sitzungen werden auch übersprungen.
Ja.
Und es ist natürlich so gut zusammengeschnitten, dass man dann merkt, aha, jetzt langsam geht ein Knoten auf, okay, was nehmen die mit nach Hause, was verändert sich? Also man kann schon richtig merken, dass die auf einer Reise sind, in die man mit eingestiegen ist. Und weil du gefragt hast, ob das die Idee der Urner, Dr. Urner war, nein, und anscheinend hat die auch gezögert, das überhaupt zu machen, was mich nur mehr in meine Verliebtheit unterstützt oder so, weil sie gesagt hat, sie möchte gerne diesen Filmprozess unterstützen. Sie findet die Idee toll, das zu entstigmatisieren, wie du gesagt hast, aber sie wollte erst gar nicht selber vor der Kamera sein. Und das schürt nur mein Vertrauen zu ihr. Aber sie hat dann in der Zusammenarbeit gemerkt, sie kann den Filmemachern vertrauen und hat sich bereit erklärt, es dann auch selber zu sein. Und man lernt dann auch ganz viel über ihren Prozess. Da haben sie so einen ganz tollen Kunstgriff gemacht, dass sie, wie wahrscheinlich die allermeisten Therapeuten, das ist sicher Pflicht, zu einer Supervision geht.
Genau. Ah, okay. Ja.
Also man sieht sie pro Folge dann immer noch mal bei ihrer Therapeutin, bei ihrer Supervisorin und über die Paare noch mal reflektieren und auch ihren Konflikt durchgehen, dass sie manchmal sagt, ich bin auch einfach hilflos. Und es gibt auch Tage, da kann ich ihnen nicht helfen. Oder es gibt Themen, da, jetzt hat sie dieses schwarze Paar gehabt, so, da ist natürlich Rassismus ein großes Thema, auch innerhalb des Paares, weil beide auf ihre Art traumatisiert sind. Und dann ist sie hilflos.
Ja.
Und kommt eigentlich mit ihrer Last dann zu ihrer Therapeutin.
Also das heißt, die Themen, die die Paare mitbringen, sind noch nicht mal auch nur so, dass man denkt, okay, die stehen kurz vor der Trennung und die möchten jetzt gerne ihre Beziehung retten, sondern es ist eventuell auch so, okay, was ja jetzt auch immer mehr, also das bekomme ich zumindest so im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass immer mehr Paare auch schon bevor es eigentlich der Zug abgefahren ist und es fast zu spät ist, zur Therapie zu gehen, gemeinsam Therapie machen, um sich besser zu verstehen?
Also ich glaube schon, dass der Leidensdruck sehr hoch ist, bevor du sagst, du machst es.
Ja.
Und dann auch die Frage immer, warum macht man das im Fernsehen? Es fühlt sich nicht so an wie Leute, die das machen, nur weil sie unbedingt ins Fernsehen wollen. Eben, es hat nicht diesen Reality-TV-Touch. Du hast nicht das Gefühl, dass die jetzt berühmt werden wollen. Und ich glaube, dass sie es auch nicht unbedingt geworden sind. Ich habe dann irgendwie mal auf Instagram gestalkt, weil ich natürlich wissen will, ob die noch zusammen sind. Und die haben jetzt nicht alle irgendwie eine Million Follower dazu bekommen oder so. Aber was ihnen, glaube ich, diese Sendung gegeben hat, war einfach Zutritt zu einer wahnsinnig tollen, wahrscheinlich wahnsinnig teuren Therapeutin, die sie sich so nicht hätten leisten können. Und da diese Konzentration an ihrer Beziehung zu arbeiten. Die Kamera begleitet die dann auch im privaten Leben noch mit nach Hause. Also man darf dann auch noch so ein bisschen sehen, wie die wirklich leben. Und ja, ich glaube, dass dieser Drehprozess für viele wahrscheinlich einfach auch dieser Rettungsprozess war, wie du gesagt hast. So, jetzt probieren wir es halt nochmal. Aber was halt hochkommt und deswegen, das hat mir so viel gegeben, ist zu merken, diese Beziehungen scheitern nicht daran, dass diese Menschen sich grundsätzlich nicht lieben oder nicht verstehen, sondern dass alle ihren Rucksack mit ihren eigenen dramatischen Erfahrungen mitbringen, die sich dann wieder innerhalb der Beziehung manifestieren und an denen man sich dann am Partner abarbeitet. Aber der kann halt in den meisten Fällen überhaupt nichts dafür.
Ja.
Also du hast wahnsinnig viele, was weiß ich, Rassismus-Erfahrungen gemacht und bist dann wütend auf deinen Partner, der dich immer wieder in Etablissements mitnimmt, in denen dir das widerfährt. So. Und das ist dann der Streit, der einbrennt. Aber eigentlich ist das Weltschmerz, der da drunter liegt. Oder eine himmelschreiende Ungerechtigkeit oder so.
Aber deswegen finde ich ja auch diesen Ansatz, sich so dann zusammen auch nochmal an sich zu arbeiten und auch vielleicht zu sehen, wie dein Partner oder deine Partnerin, weil ich denke mir zum Beispiel, also gehst du zur Therapie?
Nicht zur Paartherapie.
Aber zur normalen Therapie.
Jetzt gerade nicht, aber ich war und ich möchte auch gerne wieder gehen, weil lustigerweise mir diese Paartherapie, die Sendung, diesen Supervisionsgedanken nochmal näher gebracht hat. Und ich glaube, ich brauche das gerade für die Doku, die wir hier drehen.
Ja.
Also ich komme, nachdem ich wiederkomme aus Beirut, habe ich schon einen Termin und ich werde wieder mit einer Therapeutin reden, weil wir drehen hier eben auch eine Doku und es ist auch ein schwieriges Thema und ich merke so, ich bin zu alleine damit.
Ja. Weil ich merke auch, also ich gehe auch zur Therapie, seit 2020 mache ich das und auch, also in unregelmäßigen Abständen, manchmal öfter, manchmal liegen auch Monate dazwischen. Und was ich aber merke, ist natürlich auch unabhängig, in was für einer Beziehung du bist, also ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder Freundschaft oder mit der Familie, das, was du halt sagst, ne? Also man bringt halt immer diese eigenen Päckchen mit und versucht das dann am Partner oder an Freunden oder an wem auch immer irgendwie abzuarbeiten. Und deswegen denke ich mir auch so, bin ich auch so, ja, vielleicht sollte man halt auch mal, also Familientherapien haben ja auch eine Berechtigung und es ist ja auch nicht verkehrt, das zu machen. Und vielleicht versteht halt mal Thomas' Vater eher, warum Thomas die ganze Zeit Wutanfälle hat, wenn... deswegen finde ich sowas auch immer also super interessant einfach, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das unfassbar schmerzvoll ist mit anzugucken, teilweise an vielen Stellen die Dokumentation, oder?
Ja, total. Also ich glaube, das wäre richtig doll was für dich, so wie ich jetzt reden höre.
Das klingt auch total was. Ich kann dir direkt auch gleich noch was anderes empfehlen, was auch in die Richtung geht.
Ja, geil, gerne.
Was aber tatsächlich Schauspiel ist, aber auch ähnliches. Also so ein bisschen, hast du mit Scarlett Johansson und Adam Driver den Marriage?
Yes, ja, habe ich.
Klar, ne, haben wir geguckt. und dann gibt es aber jetzt noch mit Jessica Chastain und, oh Gott, jetzt, wie heißt ihr, Oscar Isaac. Gibt es eine Serie, die heißt, die ist auch letztes Jahr rausgekommen, Scenes from a Marriage.
Ah, okay, die kenne ich nicht.
Und die erzählt über, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Folgen es sind, aber ich habe es auch gebinged alles. Und die erzählt über mehrere Folgen die Geschichte eines Paares, die sich dann auch trennen. Mhm. Und wie die dann aber irgendwie wieder zusammenfinden. Und wie jeder aber so seine eigene Identität hat und diese aber in der Beziehung eigentlich verloren hat. Und dass er dann auch ganz viel Therapie macht und ganz anders und wächst und in dieser Trennung auch. Und das ist auch mit so einer, also du begleitest die ganze Zeit dieses Pärchen in diesem Trennungsprozess und wiederfinden und dann doch wieder und also würde ich dir auch empfehlen.
Aber das, nur dass ich es verstehe, das ist eine Serie oder ein Film?
Das ist eine Serie.
Okay, und die kann ich gerade irgendwo, wo hast du die
gestreamt? Die kannst du bei Sky sehen. Oh Gott, guck mal, jetzt hauen wir hier total die Liste gerade raus an.
Ja, mega. Also ich saug das gerade alles auf. Ich habe das Gefühl, da lernt man wahnsinnig viel dabei.
Wo kann man denn deine Serie gucken?
Bei Amazon Prime auf jeden Fall. Ich weiß, dass die BBC das auch ausgestrahlt hat. Ich weiß aber nicht genau, wie man das gucken kann. Ich habe es bei Amazon Prime geguckt. Aber
okay, gut, dann weiß ich Bescheid, weil dann kann ich das nämlich auch auf dem nächsten Flug, werde ich das direkt auch mal angucken.
Also ich muss sagen, du sagst, es ist wahrscheinlich schmerzhaft, das anzugucken und das stimmt auch, aber du hast halt auch diese Momente, wo Menschen so unfassbar über sich hinauswachsen. Mhm. Also das ist wirklich unglaublich, wo man denkt, du hast diese ganze Scheiße erlebt in deinem Leben.
Ja.
Weiß nicht, deine Familie hat deine Sexualität, also bei einem homosexuellen Paar, deine Familie hat dir deine Sexualität verboten, bis zur Verstoßung. Also wirklich schwer traumatisierte Menschen, die dann trotzdem immer noch so liebensfähig sind und so bereit sind irgendwie für diese Partnerschaft, aber auch natürlich für sich, über sich hinauszuwachsen. Ja. Und das sind so ich schwärme so, weil dadurch, dass es echt ist, ich könnte halt dann die ganze Zeit weinen, weil ich so gerührt bin von Menschen.
Ja, ich muss auch sagen, so wie das jetzt klingt, denke ich mir auch, das bedarf ja auch einem unfassbaren Mut, sich einmal zu sagen, man geht als Paar zu einer Therapie, weil da gehört ja auch dazu, dass du erstmal anerkennen musst, dass du ein Problem hast, was du alleine nicht lösen kannst.
Ja, genau.
Dann gehört dazu, dich jemandem Fremden anzuvertrauen, weil das habe ich so die Erfahrung, und das wirst du ja auch gemerkt haben mit deiner Therapeutin, dass es erstmal Zeit braucht auch. Mhm. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich lasse jetzt noch irgendwie von außen noch Leute darauf schauen und riskiere unter anderem das, was du ja auch dann scheinbar erlebt hast, dass sich Leute vielleicht nicht auf deine Seite schlagen und dann gegen dich sind, oder sie schlagen sich auf deine Seite und also das klingt nach einem sehr mutigen Format mit sehr, sehr mutigen Menschen, die da aus einem, also es klingt nach einem sehr tollen Projekt, muss man sagen, und ich werde es mir auf jeden Fall ansehen.
Ich habe halt auch Respekt vor den Filmemachern, weil das hätte man exploiten können, auf jeden Fall. Und das haben sie nicht gemacht. Und dadurch wird es wahrscheinlich nie so berühmt wie, keine Ahnung, Love is Blind. aber ist etwas, was man guten Gewissens schauen kann. Und auch die Idee, also sie haben das alles so arrangiert, dass dieses Paar eben eigentlich mit dem Filmmachen-Prozess, nachdem sie agreed haben, nicht mehr in Kontakt kommt.
Ja.
Sondern einfach reingeht in dieses, vielleicht ist es ein Studio, vielleicht ist es auch eine Wohnung oder so, die halt, wo sie, weiß ich nicht, die Wände durchgebrochen haben und Einwegspiegel.
Ja.
Aber halt, dass sie sich, dass sie Film, das Filmteam einfach verschwunden ist. Und das fühlt sich ganz toll an. Ein Plädoyer für Therapie wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist ein ist auf jeden Fall ein tolles Projekt, was du mitgebracht hast. Hat mich jetzt schon begeistert.
Das wollte ich noch sagen. Ich habe es umgekehrt geguckt. Ich habe mit der zweiten Staffel angefangen und dann die erste.
Oh no, what?
Ich fand, weil es ja nicht aufeinander aufbaut. Wirklich? Das kannst du
Nein,
nicht?
Nein, das kann ich nicht. Das könnte ich nicht. Ich würde immer mit, das hält mich auch manchmal davon ab, so Serien, die es schon lange gibt, zu gucken, weil ich mir dann so denke, oh Gott, es gibt 5 Staffeln, ich habe jetzt keine Zeit, 5 Staffeln davon zu gucken. Weil ich immer das, muss dann immer natürlich ganz vorne anfangen.
Okay, dann ist meine Empfehlung vielleicht für ZuhörerInnen. Ich habe nämlich das gut gefunden, mit Staffel 2 anzufangen.
Okay.
Die erste, weil ich in Staffel 2 das Gefühl hatte, dass noch mehr Transformation möglich war und das war sehr beruhigend.
Okay, ich komme aber deiner Empfehlung auch mal nach.
Danke. Ach Lisa, das ist herrlich mit dir. Danke für den Film, den du mitgebracht hast. Ich schaue ihn mir an, vielleicht können wir ja bei der nächsten Folge mal ganz kurz uns abgleichen, ob wir das geguckt haben und wie es uns damit gegangen ist.
Ja, sehr, sehr gerne. Und,
Je suis Karl.
Ja. Danke auch an dieser Stelle an unsere ZuhörerInnen. Und ich weiß nicht, schreibt uns sehr gerne, wenn ihr eine Empfehlung habt, was wir mal anschauen sollen und worüber wir mal reden sollen. Da sind Nicola und ich auch sehr, sehr offen für. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Das möchte ich nämlich jetzt noch sagen, weil das ist super wichtig. Könntet ihr bitte unseren Podcast bewerten und kommentieren und speichern, weil dann bekommt ihr ihn auch immer angezeigt und dann bekommen ihn vor allen Dingen aber auch mehr Leute angezeigt und dann könnt ihr quasi spread the word.
Das also, hast du gut gesagt.
Vielen lieben Dank, liebe Nicola. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Wo bist du nächste Woche?
Vermutlich am Drehort, den ich noch nicht bekannt geben darf.
Okay, perfekt. Ein perfektes Mysterium. Na dann, auf Wiedersehen und weiß nicht, wie man sich verabschiedet.
Vielen Dank.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Coffee Talk. Danke an dieser Stelle auch an Jan Köppen für die Musik und Levin Wagner fürs Artwork.